Radio 1. Der Weber. Mitreden mit Max Spalek.
Moin, moin. Und ich kann Ihnen verraten, als ich gerade hier vor gut 10 Minuten in die Sendung gegangen bin, da haben so Redakteure mir auf die Schulter geklopft. CVDs haben gesagt, du, dann viel Glück auch, ne, jetzt in den kommenden 3 Stunden. Warum haben das die Menschen gemacht? Weil das Thema am heutigen Tag so eins ist, wo ich aber eigentlich davon ausgehe, dass die emotionalen Wellen hochschlagen werden. Und das finde ich ja ganz schön. Es geht nämlich heute darum, bei unserer Call-In-Sendung, ich sage erstmal die Überschrift. Das wird man ja noch sagen dürfen. Zwischen Sprechverbot und Sprachentwicklung. Es geht darum, was man heute noch sagen kann. Darüber wollen wir reden in den jetzt kommenden 3 Stunden bis 13 Uhr, weil es ist wirklich so, viele haben das Gefühl, ihre Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Und ich meine jetzt nicht sowas, wie das der Hansi Hinterseher hier besingt.
Man sagt nicht goodbye.
Ja, Hansi?
Bei uns heißt das Servus, mach's gut.
Gut, das kannst du auch weiterhin sagen. Es geht heute wirklich um einiges mehr. Es geht um Z-Wörter, es geht um N-Wörter, es geht um alte Gewohnheiten, Sprachen im Wandel, Emanzipation, Gendersternchen. Es geht um Sachen, die Mann, Frau, divers nicht mehr sagen darf oder eben doch. Und es geht um Rücksichtnahme und die eigene, wenn Sie mich fragen, ja, dann viel zu hoch geschätzte Meinung. Ne? Was darf man noch sagen? Theresa Reichel, die kennen Sie vielleicht vom RBB Comedy Kollektiv, die hat dann Beispiel.
Wie lautet die Nachrufüberschrift für Bibi Blocksberg?
Ene mene Udi Geller, sie war schnell, das Auto schneller.
Tja, als queere Frau aus einer kleinen bayerischen Gemeinde hat sie einen Weg hinter sich, der einen besonders langen Meinungskorridor hat. Wie geht sie damit um? Ist es anscheinend nicht mehr möglich, alles zu sagen? Ist das wirklich so? Wir haben sie im schönen Morgen hier auf Radio 1 gefragt.
Du darfst ja, aber dann musst du halt mit den Konsequenzen leben. Also wenn du weiterhin das N-Wort sagen willst und das Z-Schnitzel sagen willst, dann mach das, aber dann halte ich dich für ein Arschloch. Dann die Konsequenz, mit der du leben musst.
Aber ist es wirklich so? Gibt es wirklich keine Leiterbuß. Mit einem Themenbereich hat die Kabarettistin immer wieder große Probleme.
Die meisten Hasskommentare kriege ich fürs Gendern, was ich komplett insane finde. Weil ich habe so viel Angriffsfläche für rechte Männer eigentlich. Also ich bin eine queere, dicke Frau mit Dialekt im Internet, aber Gendern ist wohl das Schlimmste, was ich mache.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Bayerin, die gendern. Na gut, aber was passiert, wenn mal ein Fehler passiert? Auch das hat die gebürtige Bayerin schon erlebt.
Ich habe in einer Nummer zum Beispiel wirklich, wirklich massiv aus Versehen einen antisemitischen Halbsatz gehabt, wo mir dann halt Leute sehr nett geschrieben haben, dass sie nicht glauben, dass das Absicht ist. Und dann habe ich den einfach rausgenommen aus der Nummer. So einfach kann es sein.
So sollte es vielleicht hier und da auch mal gehen, ne? Aber es ist immer schwieriger. Es wird wirklich immer schwieriger. Kann man das sagen? Was ist mit unserer Sprache los? Verändert die sich nicht einfach? Wie sich Sprache eigentlich seit Jahrtausenden natürlich immer verändert? Ich möchte mit Ihnen reden. Wie blicken Sie auf das Thema? Fühlen Sie sich wirklich eingeschränkt in Ihrer Wortwahl, Ihrer Meinung, sich frei äußern zu können? Oder ziehen Sie sich vielleicht möglicherweise sogar aus Debatten in Social Media aktiv zurück, um eben sich zu schützen vor möglicher Angst, vor Hass und Hetze? Fühlen Sie sich verunsichert, rufen Sie an. Entweder wenn Sie mit mir, nicht privat, aber auf jeden Fall auf dem Sender reden wollen, dann 0331 70 99 111 oder Sie wollen es ein wenig anonymer handhaben, dann gerne 0331 70 99 555. Dann können Sie nämlich direkt auf den Anrufbeantworter sprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir hier darüber reden und uns nicht anschreien. Ne? Also streiten ist okay, aber Sie wissen, was ich meine. Und aber auch ansonsten gilt hier in den nächsten 3 Stunden.
Wein doch nicht. Wein doch nicht.
Wir befinden uns in der Weber-Sendung und diese Sendung, da geht es heute darum, was man noch sagen darf. Darf man wirklich noch alles sagen oder ist es alles sehr, sehr, sehr eng geworden? Sie haben mehrere Möglichkeiten, hier mit mir zu sprechen. Entweder rufen Sie so an 0331 70 99 111 oder machen hinten die 555 an diese Telefonnummer ran. Dann kommen Sie direkt zu unserem Anrufbeantworter. Das werden wir im Laufe der Sendung auch mal abfragen und Ihnen mal so ein paar Meinungen Sendung zu diesem Thema vorspielen. Ich werde auch noch mit einer Sprachwissenschaftlerin und einer Juristin zu dem Thema reden im Laufe der Sendung. Wenn Sie jetzt allerdings, das könnte natürlich hier um 20 nach 10 die Möglichkeit sein, keine Zeit haben. Ne? Also Sie können jetzt gar nicht anrufen. Sie haben aber trotzdem eine Meinung, haben wir eine wirklich leicht zu beantwortende Frage Ihnen auf radio1.de hinterlegt. Die heißt dann nämlich, fühlen Sie sich in Ihrer Meinungsäußerung eingeschränkt? Und dann ja oder nein. Ist machbar, oder?
Radio 1. Der Weber. Mit Max Spalek.
Einen wunderschönen guten Tag. Ja, heute hier bei unserer kleinen Call-In-Sendung das Thema, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Wir oder vor allen Dingen ich möchte mich mit Ihnen über Sprechverbote unterhalten. Gibt es die wirklich? Über Sprachentwicklung. Wie hat sich das in den letzten Jahren vielleicht für Sie auch persönlich gefühlt verändert? Oder vielleicht gar nicht? Ich habe mal bei Facebook geguckt, weil vor 3-4 Tagen wurde da die ähnliche Frage gestellt. Das ist ziemlich interessant, weil es gibt welche, die sagen, nee, also alles gut, man sollte vernünftig, höflich, respektvoll miteinander umgehen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch ganz viele, die sagen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, musst du so und so. Und jetzt mal ohne Quatsch, ich würde gerne mit Ihnen reden. Dafür müssten Sie allerdings nicht nur, weiß ich nicht, vielleicht anonym im Internet Ihre Meinung hinterlassen, sondern mich schon anrufen. 0331 70 99 111 oder 0331 70 99 555 und dann auf einen Anrufbeantworter sprechen. Würde ich mich drüber freuen. Gleich aber gucken wir erstmal, wie das denn in anderen Ländern und Kontinenten so gehandhabt wird. Darf man doch nicht sagen, das wird man ja nochmal sagen dürfen. Ja, wie ist denn das eigentlich mit dem noch sagen dürfen? Es regen sich ja gerade sehr viele Menschen über Sprache auf, sehr viele regen sich übers Gendern auf und so weiter und so fort. Nichts darf man mehr, sagen. Ja, das denken viele Leute. Ne? 46% in einer neuen Umfrage nach sagen, man darf nicht alles sagen. Gut, deswegen wollen wir mit Ihnen ganz genau darüber sprechen. Und wollen auch mal gucken, wie das denn in anderen Ländern ist. Also wie sieht es mit sprachlichen Tabus zum Beispiel in Großbritannien aus? Das haben wir unsere Korrespondentin dort im ARD-Studio London gefragt und Franziska Hoppen hat Folgendes geantwortet.
Auch wenn der Chef der rechtspopulistischen Reformpartei Nigel Farage erst kürzlich im US-Kongress behauptet hat, Großbritannien sei wie Nordkorea, was die freie Meinungsäußerung angeht, darf man in Großbritannien legal so ziemlich alles sagen. Bis auf gewisse rassistische, antisemitische oder islamophobe Beleidigungen, gewisse Gewaltandrohungen oder Verherrlichung von Terrorismus. Denn die Regierung kann das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken, wenn das aus ihrer Sicht im Sinne der Demokratie notwendig ist. Im einzelnen Fall entscheiden dann Polizei und Gerichte. Lucy Connolly etwa, die Frau eines Lokalpolitikers, die im Rahmen von rassistischen Ausschreitungen getwittert hatte, zündet all die verfickten Hotels voller Bastarde an und damit Notunterkünfte meinte, in denen Flüchtlinge untergebracht sind, wurde zu 31 Monaten Haft verurteilt. Das empfanden viele als Einschränkung der Meinungsfreiheit. Andere wiederum finden es unfair, dass Bürger verhaftet werden, die sich mit der aus ihrer Sicht zu Unrecht als Terrororganisation verbotenen Gruppe Palestine Action solidarisieren. Aber in Großbritannien entscheiden Gesetze, nicht Gefühle, darüber, was sprachlich tabu ist und was nicht.
Ja, das ist in Deutschland ganz genau immer noch so, aber das war gerade Franziska Hoppen aus dem Studio London. Jetzt könnte man natürlich behaupten, das ist alles ein bisschen nah an Deutschland. Ne? Schauen wir doch mal irgendwie in andere Breiten gerade. Zum Beispiel, wie sieht's in Südafrika aus? Aus Johannesburg berichtet Stefan Überbach.
Hier in Südafrika gibt es eine ziemlich ausgeprägte Sensibilität für das, was man sagen darf und was nicht. Und das hat natürlich mit der besonderen Geschichte des Landes zu tun, mit der Zeit der Apartheid, die auch ein sprachliches Erbe hinterlassen hat. Vom weißen Rassistenregime ist Sprache nämlich ganz gezielt genutzt worden, um die Nicht-Weißen herabzusetzen, zu entmenschlichen, zu entwürdigen. Und viele Begriffe von damals sind heutzutage ganz einfach tabu. Vor allem Kaffer, das sogenannte K-Wort. Damit hatten die weißen Herrscher alle Schwarzen bezeichnet. Und im Südafrika von heute ist das eins der schlimmsten rassistischen Schimpfwörter. Es kann als Hassrede strafrechtlich verfolgt werden. Genauso übrigens wie Baboon, also Pavian, oder Hotnot, Hottentotte, Flatnose, Plattnase oder auch Hautkopf. Das ist Afrikaans und heißt Holzkopf. Mit all diesen Begriffen wurden Schwarze als dumm und minderwertig dargestellt. Respektlos und beleidigend ist es auch, schwarze Erwachsene als Boy oder als Girl anzusprechen. So haben die weißen Kolonialherren nämlich früher von oben herab ihre Arbeiter genannt. Oder nehmen wir Coolie als Bezeichnung für Menschen indischer Herkunft. Das ist ebenfalls ein Tabu. Dass viele dieser Begriffe heute eigentlich geächtet sind, heißt aber nicht, dass der Rassismus jetzt aus der Gesellschaft komplett verschwunden wäre und dass diese Beleidigungen keiner mehr benutzt. Das passiert schon noch, gerade wenn man, wie das immer so schön heißt, unter sich ist. Dann werden Weiße auch schon mal als Witow bezeichnet oder als Ibunu, als Buren. Dabei ist das offizielle Südafrika seit dem Ende der Apartheid vor mehr als 30 Jahren sehr darum bemüht, ein Klima zu schaffen, das frei ist von rassistischen Klischees, das die Menschenwürde schützt, das die Gesellschaft dafür sensibilisiert. Es gibt auch eine staatliche Überwachungsstelle, die Südafrikanische Menschenrechtskommission. Es gibt Gesetze, die Hassrede verbieten. Gerade erst sind dazu neue Regelungen in Kraft getreten. Allerdings ist es in der Praxis nicht so einfach, diese Regeln dann vor Gericht auch durchzusetzen.
Soweit also Stefan Überbach aus Südafrika, was dort erlaubt und was nicht mehr erlaubt ist. Zuletzt wollen wir noch mal in ein Land gucken, wo wir Europäer dann doch schon sagen, ja, das ist da irgendwie anders. Ne? Da gibt es andere Benimmregeln, gesellschaftliche Konventionen werden anders durchgeführt. Anna-Lu Beckmann aus dem Studio in Tokio.
Auch in Japan gibt es eine ganze Reihe von Wörtern, die mittlerweile nicht mehr benutzt werden, weil sie etwa diskriminierend, rassistisch, ableistisch oder sexistisch sind. Für das Bestreben, politisch inkorrekte Wörter zu vermeiden, gibt es sogar einen eigenen Ausdruck im Japanischen. Kotobagari, was in etwa so viel bedeutet wie Wörterjagd. Öffentliche Debatten über eine vermeintliche Cancel Culture gibt es hier fast gar nicht. Beobachter kritisieren allerdings, diskriminierende Formulierungen und Wörter würden zwar schnell aus dem öffentlichen Vokabular in Japan gestrichen und durch Umformulierungen ersetzt werden, allerdings würde sich eher selten wirklich ernsthaft mit der eigentlichen Thematik befasst werden. Ein Beispiel. Burakumin ist eine abwertende Bezeichnung für Menschen, die früher im shintoistischen Japan vermeintlich unreine Berufe ausgeübt haben, wie etwa Fleischer, Gerber oder Bestatter. Tätigkeiten, die mit Blut und Tod zu tun hatten. Diese Zeiten sind seit gut 150 Jahren vorbei. Das Wort ist öffentlich komplett tabuisiert. Aber Nachfahren von Menschen mit eben jenen Berufen werden noch heute auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungssuche in Japan diskriminiert. Generell lässt sich sagen, Japan setzt gerade in der Sprache auf eine Kultur der Rücksichtnahme. Das heißt auch, Gefühle werden nicht direkt ausgesprochen und die Ausdrucksweise ist oft eher defensiv. Das Wort Nein wird in der Regel weiträumig umschifft und Beleidigungen oder Formulierungen, die verletzen können, sind selten.
Soweit also Stimmen aus dem Ausland. Wie ist das aber in Deutschland? 0331 70 99 111. Rufen Sie an, ich will's wissen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Unter 0331 70 99 555 können Sie anrufen und auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Das hat zum Beispiel auch die Heike getan.
Es ist richtig, dass der Ton in der Öffentlichkeit insgesamt immer rauer wird. Die Leute haben eine immer kürzere Lunte. Meine Erfahrung ist es aber wirklich, wie es in den Wald hineinschallt, schallt es hinaus. Ich versuche im Normalfall freundlich und gelassen zu bleiben und habe damit eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Was mir in der letzten Zeit auffällt und was ich persönlich nicht so richtig toll finde, ist das massive Duzen. Also wenn ich als 60-Jährige im Café vom 20-jährigen Kellner geduzt werde, finde ich das nicht so unbedingt toll. Ich komme damit klar, aber das ist etwas, was ich aktuell nicht so super finde. Aber letzten Endes ist es kein großes Problem.
Ja, das finde ich mir auch. Also ein großes Problem finde ich das nicht. Aber andere Menschen haben ganz andere Probleme ausgemacht, dass man nämlich nicht mehr sagen darf, was man sagen möchte. 0331 70 99 111 für den direkten Kontakt oder wenn Sie es ein bisschen anonymer haben wollen, dann 0331 70 99 555 und zack, da ist der Anrufbeantworter.
Radio 1, der Weber mit Max Spalek.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Radio 1 mit der Weber-Sendung, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben. Das ist eine Sendung, bei der Sie ganz besonders mitmachen dürfen und vor allen Dingen auch sollen. Eine Sendung, die ein Thema behandelt, gerne auch ein kontroverses Thema, zu dem wir dann die unterschiedlichsten Meinungen einholen und über die wir dann da ausführlich sprechen, ohne ein Sprechverbot. Ja? Als wir jetzt allerdings für diese Sendung vor ein paar Tagen einen Ankündigungspost auf Facebook abgesetzt haben, mit der Überschrift, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, schwappten mal wieder die Emotionen hoch. Neben vielen, die eben nicht das Gefühl haben, dass sie sich bei ihren täglichen Äußerungen irgendwie einschränken müssen, gab es ganz, ganz viele, die eben doch dieses Gefühl haben. Und unser Beispiel passt ganz gut zu einer aktuellen oder relativ aktuellen Erhebung des Allensbach-Instituts für Demoskopie, nach der nämlich 46% der Befragten das Gefühl haben, nicht mehr frei sprechen zu können. Ich versuche es jetzt aber trotzdem frei zu sprechen, und zwar mit der Juristin Frauke Rostalski. Sie ist unter anderem Professorin für Strafrecht an der Universität zu Köln, Mitglied des Deutschen Ethikrats und auch noch Autorin beispielsweise des im letzten Jahr sehr viel beachteten Sachbuchs Die vulnerable Gesellschaft. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
46% der Befragten dieser Allensbach-Erhebung haben die Meinung, nicht mehr frei sprechen zu können. Wie empfinden Sie denn das persönlich? Kann man jetzt wirklich nicht mehr sagen, was man will? Fühlen Sie sich meinetwegen auch persönlich eingeschränkt?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass jeder das kennt, aus vielleicht dem privaten, aber auch eher aus dem öffentlichen Raum, dass man sich vielleicht zurücknimmt, um die Gefühle anderer nicht zu verletzen. Weil man weiß, dass wir als sensibler oder dass wir sensibler geworden sind als Gesellschaft, was bestimmte Themen angeht, bestimmte Argumente, und man sich dann doch eher zurückhält, vielleicht auch aus Angst, um nicht in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden.
Können Sie vielleicht ein Beispiel sagen? Sie sagen, also in der Situation hätte ich meinetwegen vor 15 Jahren noch anders reagiert?
Der Klassiker ist ja sicherlich die Corona-Pandemie. Ich glaube, im Verlauf der Pandemie haben viele diese Erfahrung einmal gemacht, dass ob sie nun die eine Position oder die andere vertraten, dass es immer Menschen gibt, denen das unheimlich nicht gefiel. Also man konnte entweder im Team Freiheit oder im Team Sicherheit sein. Und je nachdem, wenn sie dann mit dem gegnerischen, in Anführungsstrichen, Team gesprochen haben, dann konnte das eben auch dazu führen, dass die eigene Meinung zu Sanktionen führte, also zu gesellschaftlichen Sanktionen, dass der andere dann nicht mehr mit einem sprechen wollte oder ähnliches. Und das sind, glaube ich, Erfahrungen, die alle von uns mal gemacht haben.
Okay. Ja, aber ich würde jetzt für mich persönlich sagen, dass man durchaus doch alles sagen kann, außer es ist gesetzlich verboten, ne? Also das ist eine andere Geschichte. Aber trotzdem scheint es ja in den vergangenen Jahren eben Gebiete, was Sie schon gesagt haben, Aussagen, Meinungen, Begriffe zu geben, die strafrechtlich zwar nicht relevant sind, aber eben unsagbar geworden sind. Wie schätzen Sie denn diese gesellschaftliche Entwicklung ein?
Ja, also wir haben ja eben zunächst nur gesprochen über die gefühlte Meinungsfreiheit, und die hat sich ja geändert, also das Gefühl hat sich geändert, das sagt ja diese Allensbach-Studie, aber ich als Juristin kann eben auch sagen, dass sich auch die rechtliche Gewährleistung von Meinungsfreiheit in den letzten Jahren verändert hat. Also dass das Gefühl mitunter auf eine Rechtslage trifft, die dem entspricht. Das heißt, es hat in den letzten Jahren eine Ausweitung etwa von Meinungsäußerungsdelikten gegeben. Wir haben jetzt mehr Straftatbestände als noch vor einigen Jahren. Und die Anwendungspraxis hat sich verändert. Ich denke hier insbesondere an die Strafverfolgung von Beleidigungen von Personen im politischen Leben. Also Robert Habeck beispielsweise, Annalena Baerbock, die da ja unheimlich viele Strafanzeigen gestellt haben, mitunter eben auch wegen Bagatelltaten. Und das sind ganz geringfügige Ehrverletzungsdelikte. Und früher hätte ich zu den Studierenden in der Vorlesung gesagt, das wird jede Staatsanwaltschaft einstellen. Das ist so geringfügig. Und da hat sich richtig was getan. Das hat sich verschoben. Mittlerweile wird wegen derartiger Aussagen dann sogar eine Hausdurchsuchung durchgeführt, einer der härtesten Eingriffe, den unsere Strafprozessordnung überhaupt kennt.
Dazu muss man allerdings auch sagen, dass Politikerinnen und Politiker besonders geschützt sind.
Das ist wahr, wenn wir auf die Rechtsordnung schauen, also auf unsere Gesetzeslage, den Paragraphen 188. Aber trotzdem müssen wir sehen, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, dass Politikerinnen und Politiker auch eine besondere Verantwortung haben, mitunter mehr hinzunehmen als Sie und ich als einfache Bürgerinnen und Bürger, weil die Politiker haben ja eine gewisse Machtposition uns gegenüber. Robert Habeck zum Beispiel konnte während seiner Amtszeit jeden Morgen eine Zeitung anrufen und seine politische Meinung dort in einem breiten Interview veröffentlichen. Die Möglichkeit haben wir ja nicht. Vielen Bürgerinnen und Bürgern besteht dann eben nur die Möglichkeit, sich zum Beispiel im Internet zu äußern. Und dieser Unterschied den betont das Bundesverfassungsgericht und sagt, deswegen müssen grundsätzlich Politikerinnen und Politiker mehr aushalten. Keine groben Beleidigungen, ja, wir reden hier eben nur von Bagatellen, aber eben das hat sich verschoben und da muss man sich eben schon fragen, ob die Strafanwendungspraxis so noch in Einklang steht mit dem, was das Bundesverfassungsgericht sich eigentlich vorstellt.
Finden Sie also nicht gut, was die Politikerinnen und Politiker machen?
Ganz verkürzt gesprochen kann man das so wahrscheinlich sagen. Ich finde das absolut richtig, wenn Politikerinnen und Politiker Straftaten anzeigen, die schwerwiegend sind. Dafür sind die Straftatbestände da. Mhm. Ich meine aber, dass so eine gewisse Gelassenheit, wie zum Beispiel Angela Merkel, sie in ihren 16 Jahren Bundeskanzlerschaft hatte, wo sie keine einzige Anzeige wegen Beleidigung gestellt hat, die würde dem einen oder anderen Politiker dann doch gut tun.
Ja, Gelassenheit, ne? Da sagen Sie was. Ja. Wir werden uns gleich, nachdem wir so ein bisschen Musik gespielt haben, gleich nochmal versuchen, gelassen an Wörter zu machen, die man nicht mehr sagen kann und was das vielleicht mit einer gesellschaftlichen Lagerbildung, die das nach sich zieht, zu tun hat. Das machen wir gleich, aber erstmal ein bisschen Musik. Hier ist weiterhin Radio 1 und ich spreche weiterhin mit Frauke Rostalski, Professorin für Strafrecht in Köln, Autorin des Buches Die vulnerable Gesellschaft. Frau Rostalski, kann es nicht auch ein gutes Zeichen sein, wenn man sich zum Beispiel ohne Gesetz drauf geeinigt hat, einige Wörter, ich sage jetzt mal das N oder das Z-Wort, nicht mehr öffentlich auszusprechen?
Ja, das finde ich ist eine grundsätzlich gute Entwicklung, weil wir eben sehen können, dass wir lange Zeit sehr unsensibel mit den Rechten von insbesondere Minderheiten umgegangen sind. Und wenn man eben erkennt, dass bestimmte Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel das N-Wort, einen stark eher angreifenden Charakter haben, Menschen einfach stark verletzen können, dann halte ich das für richtig, wenn wir das als Gesellschaft nicht mehr verwenden. Ja, das gehört sich dann auch entsprechend so und sollte auch mitunter auch vom Recht eben so erfasst sein als Beleidigung.
Gut, aber es gibt da ja auch ganz, ganz viele, die sagen, ich darf das nicht mehr sagen, ich fühle mich nicht gut.
Das ist richtig, aber man ist ja auch nicht alleine auf der Welt. Richtig. Und vor dem Hintergrund muss man eben durchaus auch die Interessen anderer berücksichtigen. Damit ich nicht sagen will, dass man bestimmte Meinungen nicht äußern sollte, aber was hat das N-Wort mit einer Meinung zu tun?
Sie haben ja auch gesagt, gerade mit Corona, da ging es so los, dass es alles ein bisschen schwieriger wurde. Da konnte man eben nicht mehr alles sagen, meinten Sie, nicht die gegenteilige Meinung haben, ohne irgendwelche sozialgesellschaftlichen Konsequenzen befürchten zu müssen. Sie nennen das ja in Ihrem Buch aus dem letzten Jahr Diskurs Vulnerabilität. Was ein Wort. Was genau meinen Sie damit?
Genau, dieses schöne Wort Diskursvulnerabilität heißt eigentlich nur, dass wir verletzlich sind in der Kommunikation. Also Worte von anderen Menschen können uns verletzen. Und zwar nicht nur dann, wenn es Beleidigungen sind, also der Schwelle zum Strafrecht überschreiten, sondern sogar in der Schwelle davor. Und ich beobachte diese Diskursvulnerabilität in unserer Gesellschaft in ganz verschiedenen Debatten, Corona, Ukraine-Krieg, aber auch Gaza-Krieg, wo man eben sieht, dass Menschen dazu geneigt sind, ihre eigene moralische Auffassung ganz stark aufzuwerten, ihr richtig identitätsbildenden Charakter zuzuschreiben, was dann aber dazu führt, dass man kaum mehr dazu in der Lage ist, sachlich zu diskutieren. Denn es ist klar, wenn Sie Ihre moralische Auffassung zum Teil Ihrer Persönlichkeit machen und dann jemand sachlich dagegen argumentiert, dann ist das wie ein Angriff auf die eigene Person und man reagiert dann auch emotional, indem man einfach nicht mehr darüber sprechen möchte, mit bestimmten Menschen nicht mehr sprechen will und so weiter.
Das ist ja auch so ein bisschen das, was jetzt letztens in den letzten Tagen und Wochen der Publizist Richard David Precht so ein bisschen gesagt hat. Ne? Also das spielt ja damit rein, dass man schon das Gefühl haben könnte, dass wir alle ein bisschen schneller beleidigter sind.
Ganz genau. Im Buch Angststillstand arbeitet er das ja auch nochmal ganz wunderbar auf, wie ich denke, nämlich diesen Zusammenhang zwischen Gefühlen, zwischen der gesteigerten Sensibilität in unserer Gesellschaft. Er stellt jetzt noch stark auf diesen Aspekt der Angst ab, damit er dann die Sanktionen, die sozialen Sanktionen auch meint, von denen Sie gerade gesprochen haben. Ich denke, das ist eine zutreffende Analyse, die deckt sich ja mit der meinen.
Was machen wir jetzt? Also wenn nicht mehr links gegen rechts, also das hat man ja sowieso das Gefühl, dass da es alles durcheinander geht. Manche reden schon, dass der gesellschaftliche Kompass gerade so ein bisschen freidreht. Wie können wir denn den Kompass oder wie können wir es wieder einnorden, sodass wir ja wieder eher den großen Kahn Gesellschaft in eine Spur kriegen?
Ich denke, was wir uns alle klar machen sollten als Mitglieder dieser Gesellschaft, ist, dass wir in einer freiheitlichen Demokratie miteinander leben. Und die freiheitliche Demokratie hat ein Herzstück, und das ist der offene Diskurs. Demokratie ist mitunter eine Zumutung, weil wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen mit Positionen, die möglicherweise so gar nicht unserer eigenen Meinung entsprechen. Und doch ist das die beste Staatsform, die wir haben. Und sie lebt von dem Streit, von dem produktiven Streit. Das heißt, wir sollten uns wieder resilienter in solche Diskurse begeben. Wir sollten uns gerade mit den Auffassungen konfrontieren, die nicht den unseren entsprechen, und miteinander sprechen. Also keine Angst vorm Gespräch, keine zu starke Verletzlichkeit in der Kommunikation, sondern sprechen.
Frau Ostalski, wie? Weil ich natürlich, das denke ich auch. Exakt das denke ich auch. Und dann gibt's wieder irgendwelche Gespräche, wo ich merke, dass mir der Kamm schwillt und dem Gegenüber aber auch irgendwie. Und dann ist man ganz schnell in der moralischen Ecke. Wie kann man sich selber irgendwie konditionieren, dass man offener wird?
Ja, also ich glaube, einerseits muss man schon mal sagen, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn Ihnen der Kamm schwillt, weil das ja im Grunde genommen auch nur zeigt, dass Sie sich engagieren für das Gemeinwesen. Also ein Bürger ist ja auch mit Herzblut dabei, insofern kann da auch ein bisschen Emotion dabei sein. Und doch denke ich, das ist wichtig, dass wir uns eben wieder auf die Sachgründe in Debatten konzentrieren. Und das sind ja einfache, sag ich mal, Tricks, die man anwenden kann, wie insbesondere, dass ich erstmal versuche, Empathie zu empfinden für die Meinung des anderen, selbst wenn ich sie nicht teile. Und das führt dann auch dazu, dass ich ihn nicht als Person verteufle, sondern erstmal zuhöre und dann eben versuche, mit entsprechenden Sachargumenten auch darauf zu reagieren. Also das ist ja eine Strategie, die eigentlich jeder von uns auch schon im Verlauf seiner Jugend und in der Schulzeit lernen sollte und auch, denke ich, auch gelernt hat, und wir uns da auch wieder ein bisschen zusammenreißen müssen.
Lernen sollte, wenn alles gut gelaufen ist, das stimmt.
Ja.
Ich sprach mit Frau Ostalski, Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie an der Universität zu Köln, Autorin des Buches Die vulnerable Gesellschaft. Vielen Dank für das Gespräch, Ihnen einen fantastischen Tag.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.
Radio 1, der Weber. Mit Max Spalek.
Moin! Ja, es geht heute um Sprache, ne? Um Sprechverbote, Sprachentwicklung und so weiter und so fort. Und viele von Ihnen, die sich hier gemeldet haben, die sagen, ist halt, man lebt ja in einer Gesellschaft, ja, da muss man halt auch auf die anderen Rücksicht nehmen und so. Und man kann eigentlich alles sagen, was man so möchte. Sagen sehr, sehr viele von Ihnen, aber nicht alle. Zum Beispiel Evelyn aus Köpenick, die hat eine andere Meinung.
Hier hat sich seit der Wende die Umgangssprache verändert. Ich kann nicht mehr sagen, was ich denke, aber ich sage, was ich denke jetzt. Ich habe die letzte Phase meines Lebens erreicht. Ich werde schräg angeschaut. Man nimmt mich nicht mehr ernst. Aber der Staat ist, dieser Regierung ist unser Untergang. Und ich muss Ihnen sagen, Wladimir Putin verehre ich, weil er sich widersetzt hat diesen Gesetzmäßigkeiten des Imperialismus. Was wir in der Schule gelehrt bekamen, stimmt alles. Ich sage jetzt alles. Mal sehen, wie es ausgeht.
Mal sehen, wie es ausgeht. Die Evelyn aus Köpenick hat angerufen unter 0331 70 99 555 und auf den Anrufbeantworter gesprochen. Das können Sie selbstverständlich auch machen. Oder Sie rufen direkt an, dann hier hinten 111. Gleich werde ich mich unterhalten über ein Thema Sprachentwicklung, Sprechverbote hin oder her. Aber da geht wirklich bei vielen einfach... Ja, man muss sagen, also da regt man sich gerne drüber auf. Und das schon seit Jahren. Ich frage mich, wieso? Es geht gleich ums Gendern. Na, schon Emotionen? Und nachdem wir jetzt schon viel abgeklopft haben in Sachen Sprachentwicklung, was man noch sagen kann oder nicht, ne, kommen wir jetzt zu dem, was ich jetzt persönlich nicht mehr hören kann. Diese ewige Diskussion über das Gendern. Also mein Motto ganz persönlich ist einfach, mach es nicht, aber geh mir nicht auf den Keks damit. Ja, ich persönlich benutze die Sternchen, das Gender Gap, die Doppelpunkt und dieses Bin-I eher nicht. Versuche aber auch hier bei der Moderation immer männliche und weibliche Formen zu benutzen. Manchmal vergesse ich das. Das tut mir dann leid. Können sich drüber aufregen, aber so ist es dann halt. Sie können sich drüber aufregen oder aber auch weiter zuhören. Das würde ich Ihnen jetzt raten, denn ich spreche mit der Linguistin Professor Sina Zaris von der Uni Bielefeld. Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Warum denken Sie denn, streiten sich Menschen, und das tun sie ja teilweise wirklich bis aufs Blut, so sehr über das Gendern?
Genau. Einerseits ist das eigentlich verständlich. Gerade im Deutschen haben wir ja eine Grammatik, die einfach sehr viele männliche und weibliche Formen verwendet. Ja, also der Arzt, der Bäcker, die Bäckerin. Und es ist relativ schwer, so Sprache zu verwenden, dass man eben sich nicht auf ein Gender immer eindeutig bezieht. Das ist eben tief in unserer deutschen Sprache verankert, dieses grammatische Gender. Mhm. Und deswegen ist es einfach schwer, das wegzukriegen.
Gab es denn schon mal historisch ähnliche Situationen, also Situationen, wo man sich so sehr gegen sprachliche Veränderungen ausgesprochen hat, dass man so richtig, also ich empfinde das schon so ein bisschen hysterisch manchmal.
Ja, also Sprache verändert sich immer, das ist ganz normal. Es ist aber auch normal, und das sehen wir in der Linguistik immer wieder, dass Menschen sich dagegen wehren. Also genau, das ist also nicht weiter überraschend.
Ah ja, okay. Haben Sie da ein Beispiel aus der Vergangenheit? Vielleicht auf, gibt es da irgendwas?
Ja, also allein wenn wir zum Beispiel englische Wörter in die deutsche Sprache übernehmen,
sowas.
Das wird auch immer ganz negativ diskutiert, ist aber auch ein ganz normales Phänomen des Sprachwandels.
Aber wie sehen Sie das denn? Denken Sie, dass das berühmte generische Maskulinum für Deutschland ausreicht oder reicht es nicht mehr?
Also ich denke, dass es im Moment einfach noch nicht entschieden ist, wie wir das in unserer Gesellschaft machen wollen, welche Formen wir verwenden wollen, und dass das einfach auch noch ein bisschen Zeit braucht, dass wir uns darauf einigen, was praktisch ist und was nicht.
Okay, also wenn Sie sagen, das muss Zeit haben, das glauben Sie auch, dass das vielleicht auch einer der Punkte sein könnte, warum sich so viele oder nicht wenige Menschen überfahren gefühlt haben, als dann plötzlich alles mit Sternchen und Doppelpunkt versehen war? Also dass es vielleicht zu schnell ging?
Zu schnell.
Ich weiß es nicht.
Genau, also es ist einfach, ich habe Verständnis dafür, dass wenn Menschen es schwierig finden, diese Formen ad hoc zu übernehmen. Mhm. Genau, also das ist ganz normal, und das braucht manchmal einfach Zeit, sich an neue Wörter zu gewöhnen.
Wenn man nach Schweden guckt, da gibt es seit 2015, ich habe gehört, auch wohl offiziell im Wörterbuch, den geschlechtsneutralen Pronomen hen, also neben han für er und hon für sie. Wie kann denn so eine sensiblere, inklusivere Sprache, so möchte ich sie nennen, die Gesellschaft verändern? Gibt es denn da jetzt meinetwegen aus Schweden schon irgendwelche Zahlen?
Genau, also es ist interessant, wenn man sich tatsächlich Vergleiche anguckt zwischen Ländern, die genderneutralere Sprachen haben, einfach natürlich von der Grammatik der Sprache, als Sprachen, die eben so sind wie Deutsch, dass das Gender da sehr tief verankert ist. Und es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass in diesen Ländern, wo genderneutrale Sprachen gesprochen werden, manche Vorurteile, Genderstereotype weniger ausgeprägt sind. Genau, also wenn ich ein Beispiel nennen soll.
Sehr gerne.
Es gibt recht eindrucksvolle Statistiken, zum Beispiel aus den PISA-Tests, in denen man sich angucken kann, wie groß ist der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen in den Mathe-Tests, in den Mathe-Aufgaben. Und da sieht man tatsächlich, dass im Durchschnitt in den Ländern, die genderneutrale Sprachen benutzen, der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen in Mathe geringer ist als in Sprachen, die Gender sehr stark markieren.
Okay, also bei diesen sonst eher so den Jungen zugeschriebenen MINT-Fächern.
Genau,
ne?
Genau. Ja.
Jetzt hatten wir es am Anfang unseres kleinen Gespräches, dass der öffentliche Druck gegen das Gendern teilweise immer noch sehr, sehr, sehr hoch ist. Wie könnte man denn Ihrer Meinung nach Vorbehalte abbauen, ohne die ganze Zeit, und das, glaube ich, könnte wirklich ein Problem sein, mit so einem verkrampften Zeigefinger durch die Gegend zu laufen?
Genau, also ich glaube, es ist wichtig, klarzumachen, dass es ein Prozess ist und dass mehrere Formen, mehrere Verwendungen gleichzeitig erlaubt sind und dass man ausprobieren kann und darf, was geht und was nicht.
Und man sollte sich auch mal entspannen.
Genau, auf jeden Fall.
Ja, das ist schön, das ist gut. Wir sollten uns alle mal ein bisschen entspannen. Sagt auch irgendwie durch die Blume die Linguistin Professor Sina Zaris von der Uni Bielefeld. Vielen Dank fürs Gespräch, Ihnen schönes Wochenende.
Vielen Dank.
Tschüss. Sie hören die Welbe-Sendung. Heute zum Thema, was darf man noch sagen, was darf man nicht sagen? Und die Hörerin Lilly, die hat hier angerufen. Vielen Dank dafür.
Als allererstes, der Ton macht die Musik. Das ist sowieso oberstes Gebot. Aber ich denke, dass es leider mittlerweile sogar gefährlich ist oder werden kann, seine Meinung zu äußern oder auch Bedenken zum Besten zu geben. Das beste Beispiel ist jetzt, finde ich, noch brandheiß und führt zurück zur Corona-Pandemie. Da wurden Journalisten, Ärzteschaften und generell Kritiker diffamiert, als Rechte und AfD-Kuschler beschuldigt oder beschimpft, Spinner und Querdenker abgeurteilt, sogar mit der Gefahr, seinen Arbeitsplatz zu verlieren oder auch sein Leben.
Das sagt die Hörerin Lilly. Und das war ja auch ein Thema, das wir mit der Juristin Frau Rostalski vor in der letzten halben Stunde besprochen haben. Lutz hat auch angerufen.
Im Prinzip ist da die Gesellschaft selber dran schuld, beziehungsweise auch die Gesetze, die hier ausgelegt werden können, wie man gerne möchte. Ein Tiefpunkt für mich war eigentlich die Entscheidung hier, was sich Frau Künast fallen lassen musste von Beleidigung, wo der Richter selbst sagt, sie steht im öffentlichen Recht. Ich denke mal, da sind Grenzen überschritten worden, die der Richter ja nicht einschätzen kann. Und genauso sehe ich das mit Meister Böhmermann, der hier den Erdogan, das ist nicht mein Freund und ich sehe den auch als Diktator und der achtet die Menschenrechte nicht. Das ist eher abschneiden gegenüber so einer Person. Da kann man sagen, was man will und das ist meiner Meinung nach nicht von der öffentlichen Meinung gedeckt. Und wenn solche Sachen durchgelassen werden, dann verstehe ich die Gesellschaft nicht mehr. Da muss man sich nicht wundern, dass im Prinzip jeder machen kann, was er will.
Was sagen Sie denn zu diesem wirklich pompösen Thema, kann man schon fast sagen? 0331 70 99 111 oder sprechen Sie uns auf den Anrufbeantworter, dann 0331 70 99 555.
Radio 1, der Weber mit Max Spalek.
Genau. Sie hören Radio 1, die Weber-Sendung. Heute, was? Das würde man ja wohl noch sagen können. Oder halt auch vielleicht nicht, zwischen Sprechverbot und Sprachentwicklung. Wir haben schon gehört, klar, da knallen teilweise Meinungen aufeinander, die jetzt nicht so richtig zusammenpassen. Aber das war ja eigentlich schon immer so. Ne? Deswegen diskutiert man ja oder geht man auch ins Streitgespräch. Aber dieses Streiten wird immer schwieriger, hat auf jeden Fall auch Tanja das Gefühl.
Also ich bin der Meinung, dass es schwierig ist, überhaupt noch miteinander zu diskutieren. Mir begegnet dann immer, dass ich mich, weiß ich nicht, wenn ich eine andere Meinung habe, die vielleicht mal mit der Politik einhergeht, mich zur Marionette machen lasse. Oder auf anderen Ebenen, wenn in den Medien recherchiert wird, dass gesagt wird, also meine Recherchen wären unseriös. Dann habe ich aber zum Glück einen Sohn, der da sehr clever ist und das dann immer mir hilft zu widerlegen. Ich selber bin da technisch nicht so versiert. Ich finde das alles sehr schwierig.
Ja, das hat die Tanja gesagt. Jetzt wollen wir gleich allerdings erstmal hören, was denn so die Jugend sagt, ne? Weil wir sind ja zwar amtlich der Sender nur für Erwachsene, aber trotzdem, die Jugend ist die Zukunft. Es ist ja sowas wie ein ungeschriebenes Gesetz, ne? Oder man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass jede Generation, jede neue ein bisschen progressiver ist als die vorherige. Bei meinen Eltern und mir, ja, auf jeden Fall. Bei meinen Kindern und mir, ja, wahrscheinlich auch. Das wird sich noch so ein bisschen rausspielen. Wir wollen jetzt natürlich hier bei unserer kleinen Call-In-Sendung der Weber auch gucken, was denn die Meinung junger Menschen ist, wenn es darum geht, wie Sprechverbot und Sprachentwicklung sich bedingen oder entwickelt haben in den letzten Jahren. Und dafür ist meine Kollegin Laura Stuth in Berlin unterwegs gewesen und hat zum Glück wieder den Weg ins Studio gefunden. Also Laura.
Hallo.
Also haben die jungen Menschen, die du da befragt hast, denn auch das Gefühl, dass man nichts mehr sagen darf?
Nein, also die Mehrheit auf jeden Fall nicht. Ich stand vor einer Uni und vor einem Einkaufszentrum und die meisten haben betont, dass sie verstehen, dass Sprache sich nun mal entwickelt und verändert und dass sie damit kein Problem haben, sich anzupassen. Wir hören mal unter anderem Leon und Fabian.
Aus dem Kreis, wo wir kommen, sprechen wir schon meist sehr politisch korrekt. Dementsprechend ist es jetzt auch keine große Anpassung gewesen, wenn jetzt neue Sachen dazukommen.
Also, dass ich es nicht darf, nicht, sondern ich mache es halt einfach nicht. Wenn sich jemand nicht wohlfühlt, dann sage ich es nicht.
Mir wird sogar immer häufiger bewusst, dass man in Deutschland Deutschland im Vergleich zu vielen, vielen anderen Gesellschaften sogar relativ viel sagen kann und ist auch einer der Werte, auf denen unsere Gesellschaft basiert.
Begrifflichkeiten, dass man da jetzt einfach bedachter sein sollte und deswegen habe ich dann versucht, diese zu vermeiden oder Alternativen zu verwenden.
Ich habe das Gefühl, dass ich mich versuche, dann schon irgendwie so meinem näheren Umfeld anzupassen. Ich glaube auch, dass der Ton die Musik macht.
Ja, allerdings kann man schon sagen, dass zum Beispiel Leute wie Maren oder Caroline eher den Eindruck haben, sich nicht mehr so einfach politisch äußern zu können, ohne auf Ablehnung zu stoßen oder Diskussionen einzugehen.
Dass man sich halt nicht wohlfühlt in der Gruppe, wenn man das jetzt sagen wird, was man denkt oder so, bei Freunden auch sogar, weil die einfach andere Ansichten haben und dann zum Beispiel auch auf Familienfesten. Und dass man dann eher nichts gesagt hat, weil man Angst hatte auf die Reaktion von den anderen.
Aber ich glaube, manchmal wird einem das schon so vermittelt oder man denkt sich so, es wäre besser, jetzt Sachen so nicht zu sagen vielleicht. Also so gerade in kritischen Situationen hält man sich dann vielleicht lieber zurück, gerade auch als Frau oder so.
Also das mit den Familienfesten muss man mal sagen, das ist gute alte Tradition. Oder? Nee, aber wie gingen denn die beiden jetzt damit um, wenn es dann wirklich zu Diskussionen kommt?
Ja, das kommt also für viele auch sehr darauf an, mit wem sie denn dann streiten. Zum Beispiel ist es oft schwieriger, eine ruhige Debatte in der Familie zu führen, als jetzt mit FreundInnen, wie unter anderem auch Younes, Moritz und Kati finden.
Gerade wenn ich weiß, dass es sowieso zu nichts führen wird und es nur so einen unnötigen Streit ist, würde ich es auch einfach lassen und das vielleicht so mit Freunden zu besprechen, um das Thema trotzdem nicht unter den Tisch fallen zu lassen.
Ich probiere schon damit, die Leute zu konfrontieren, aber manchmal endet die Diskussion halt eher im Streit und dann gehe ich dem schon aus dem Weg.
Es gibt sicherlich Diskussionen darüber, die werden teilweise auch sehr politisch oder emotional geführt, sind häufig aber nur Vorwände, um Dinge auszudrücken, die vielleicht gar keine Meinung sind, sondern dann eher eine beleidigende Richtung sind.
Ein Versuch ist ja auf jeden Fall immer wert und auch wichtig.
Ich habe die Diskussion schon aufgegeben, da ist der Altersunterschied so groß, die Generation ist anders, die kapieren das nicht.
Ja, kann sein.
Also ja, Kati zum Beispiel haben wir gerade eben sehr resigniert gegenüber diesem Generationenkonflikt gehört, aber das Ganze hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall auch verändert, vor allem, weil das als Gesprächsthema eben so stark zum Beispiel auf Social Media vertreten ist.
Die du gerade uns vorgespielt hast, Entschuldigung, das war ja ganz klar eine Richtung. Hast du denn gar keine Person gefunden oder getroffen, die sowas wie meinetwegen Gendern oder Political Correctness total ablehnen?
Ja, tatsächlich dann auch schon, aber nur sehr wenige. Und das war dann auch nicht gleich so eine hitzige Ablehnung, wie man sie vielleicht vom Weihnachtsessen mit der Familie kennt. Mhm. Also Amy zum Beispiel findet es einfach nicht so schlimm, so etwas wie Gendern eben mal nicht zu machen.
Bei mir manchmal, wenn man im falschen Kreis ist, zum Beispiel LehrerInnen, dass man das dann immer sagen muss, obwohl man eigentlich selber das nicht ganz vertritt. Dann habe ich das Gefühl, dass ich halt einfach komisch angeguckt werde oder halt gejudged werde. Oder die Leute sagen auch was. Sei doch mal ein bisschen offener, sag das doch mal nicht so, dass ist diskriminierend, so, ja.
Ja, also es war natürlich jetzt keine extrem breit ausgelegte wissenschaftliche Umfrage, die ich da gemacht habe. Also das Bild lässt sich nicht so einfach generalisieren, aber ich würde schon sagen, man erkennt, dass viele junge Leute dem ganzen Thema eben sehr offen gegenüberstehen und eben nicht das Gefühl haben, ihnen wird da etwas vorgeschrieben oder verboten.
Nee, das finde ich auch und man kann ja wieder mal so zurückgreifen auf das Gespräch mit der Linguistin, die dann unterm Strich auch gesagt hat, wir müssen uns alle mal an manchen Stellen einfach mal ein bisschen entspannen.
Ja.
Oder? Laura, vielen, vielen Dank, dass du unterwegs warst, um die Töne und Meinungen der jungen Generation für uns aufzuschnappen. Vielen
Gerne.
Dank. Ja, die Frage war ja, ne, was darf man noch sagen? Darf man wirklich alles sagen? Aber da, wo es so richtig gezuckelt hat, war, als wir es natürlich über das Gendern geredet haben. Und da haben sie angerufen, unter anderem die Michi.
Wenn wir das hier auf Radio 1 sprechen, ist das doch eher eine 50-Plus-Debatte. Geprägt wird unsere Meinung doch eigentlich in der Jugend, was du sagst und sagen willst. Und dann verfestigen sich die Worte und Sätze. Und wenn man dann nicht im Gespräch bleibt, haben wir solche Verhärtungen. Lasst uns reden.
Genau, lasst uns reden. Und deswegen gibt es ja unter anderem diese kleine Familiensendung. Oliver hat sich auch so seine Gedanken gemacht.
Ich möchte mich zu dem Gendern äußern. Nachfolgende Generationen haben es sicher einfach, weil sie es nicht anders gelernt haben. Dann würde ich sagen, Gleichberechtigung zahlt sich woanders aus. Es wird immer vorgeworfen, die Deutschen seien kleinlich, so wie bei der Bürokratie. Und irgendwo ist da auch was dran. Man kann es auch komplizierter machen.
Aber nicht nur der Oliver oder die Michi haben hier angerufen und sich Gedanken gemacht. Florian Schröder auch.
Radio 1. Einfach Schröder.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer möchte in seiner Amtszeit die Räume des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren weiten, statt sie zu verengen. So hat er es in der SZ geschrieben. Und jetzt hat seine Behörde das Gendern verboten. Das ist ein schöner Gag, auf den ich ehrlich gesagt gern selber gekommen wäre. Der Grund fürs Genderverbot: der weitende Wolfram lehnt eine bevormundende Spracherziehung ab. Sorry, aber das ist mir jetzt doch zu meta. Da kommt ja keiner mehr mit. Das ist Cancel Culture im Quadrat hoch Pi. Der Wolfram cancelt die Cancel Culture, indem er das verbietet, wozu ihn niemand gezwungen hat. Wenn er wenigstens eine originelle Begründung hätte für seine Idee. Aber nein, er verbietet das Gendern, weil es die schöne deutsche Sprache verschandelt, die Mehrheit das nicht mag. Hashtag Spaltung der Gesellschaft und Hashtag Duden für alle. Wolfram, wenn schon Verbote, dann wenigstens mit halbwegs origineller Begründung. Hier ein bisschen Nachhilfe. Natürlich ist Gendern längst nicht so inklusiv, wie ihre Verfechter behaupten. Im Gegenteil, es ist ziemlich elitär. Es bedarf hoher Sprachsensibilität und damit höherer Bildung, Intelligenz und vor allem Zeit, um sich dieses Habitus formvollendet zu bemächtigen. Gendern ist im Grunde ein Hobby für Akademiker in Rente. Insbesondere marginalisierte Gruppen schließt das Gendern aus. Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen aus bildungsfernen Schichten. Für Blinde und Sehbehinderte etwa sind schon Sternchen ein Problem, weil die maschinelle Lesehilfe sie einfach mitliest. Das klingt dann so: Liebe Leser, SternInnen, unser Autor, SternInnen-Team. Barrierefreiheit sieht anders aus. Es gibt zwei einander widersprechende Wege zu gendern. Binnen-I-Doppelpunkt-Sternchen auf der einen Seite. Damit ist gendergerechte Sprache selbst sexistisch, indem sie das biologische Geschlecht gerade betont, das sie doch überwinden will. Die zweite Möglichkeit ist die neutrale Form: lehrende, medienschaffende, gebärende, die das Geschlecht unsichtbar machen und verschwinden lassen soll. Diese Diskrepanz wird ignoriert. Worum geht es? Um Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit, um Betonung oder Überwindung? Und ist die neutrale Sprechweise nicht genauso diskriminierend, indem sie bislang unsichtbare Gruppen weiterhin unsichtbar sein lässt und die bislang Sichtbaren in genau die Unsichtbarkeit rückt, aus der die marginalisierten Gruppen angeblich raus sollen? Diese Antwort bleiben sowohl die VerfechterInnen als auch die Verfechtenden leider schuldig. Und übrigens, Kulturstaatswolfram, es ist Aufgabe der Künstler, die Sprache zu pflegen und weiterzuentwickeln. Und Aufgabe der Menschen, ihre Sprache mit Leben zu füllen. Politiker, die sich mit Sprachproblemen aufhalten, tun das vor allem deshalb, weil sie offenbar mit der Lösung der wirklichen Probleme überlastet sind. Das stampfende Geplärrer von Zwang und Verbot ist das Geschrei der Ohnmächtigen. Und willst du zu denen wirklich gehören? Offenbar schon.
Florian Schröder, immer dienstags im schönen Morgen. Und jederzeit auf radio1.de.
Hier bei Radio 1 bei der Weber-Sendung, die sich heute damit beschäftigt hat, was man denn überhaupt noch sagen kann, wo denn die Sprache sich hinentwickelt, was man vielleicht sprechenderweise nicht mehr an den Tag legen sollte. Als erstes möchte ich mich hier aufrichtig und von ganzem Herzen bedanken. Sie haben sehr gut mitgemacht. Das gibt ein Fleißkärtchen. Sie haben angerufen, Sie haben E-Mails geschrieben, Kommentare und noch nöcher. Und eigentlich habe ich das Gefühl, das Gefühl gehabt, dass hier am heutigen Tage alle alles sagen konnte. Aber wie es so häufig ist, ne, der Ton macht die Musik. Radio 1-Hörer Volker aus Hohenneuendorf, der hatte zum Beispiel nie Probleme, seine Meinung zu äußern.
Im Jahrgang 1971, im Westen geboren, spielt aber auch überhaupt keine Rolle. Meine Meinungsfreiheit war immer da, ist bis heute da. Ich habe mich politisch immer korrekt verhalten und damit meine ich wirklich Political Correctness. Deshalb gibt es da auch heute für mich keine Einschränkungen, auch im feministischen Sinne nicht, weil ich mir da nie irgendwie habe was zu Schulden kommen lassen. Also nö, nö, nö. Nö,
sagt der Volker. Aber Tanja, die hat sich gemeldet und die findet es schon immer wieder schwierig, Diskussionen zu führen.
Also ich bin der Meinung, dass es schwierig ist, überhaupt noch miteinander zu diskutieren. Mir begegnet dann immer, dass ich mich, weiß ich nicht, wenn ich eine andere Meinung habe, die vielleicht mal mit der Politik einhergeht, mich zur Marionette machen lasse. Oder auf anderen Ebenen, wenn in den Medien recherchiert wird, dass gesagt wird, also meine Recherchen wären unseriös. Dann habe ich aber zum Glück einen Sohn, der da sehr clever ist und das dann immer mir hilft zu widerlegen. Ich selber bin da technisch nicht so versiert. Ich finde das alles sehr schwierig.
Ja, liebe Grüße an den Sohn. Michael hat auch sich gemeldet und der sieht jetzt nicht seine Meinungsfreiheit, aber durchaus seine Bewegungsfreiheit bedroht.
Ich bin nämlich überhaupt nicht eingeschränkt in meiner Meinungsäußerung. Ganz im Gegenteil. Ich finde, wir haben ein wo es gut mit unserem Grundgesetz und der Meinungsäußerung eher missbraucht wird heute von allen möglichen Gruppen. Und fühle mich eher eingeschränkt als cooler Mann, inzwischen meine Art zu leben zu zeigen und fühle mich da bedroht und in Sachen Meinungsfreiheit überhaupt nicht.
Ja, das hat uns übrigens wieder mal gezeigt, dass es durchaus unterschiedliche Telefonverbindungen gibt, nicht wahr? Dann hat sich noch der Norbert gemeldet, wie so viele, als es nämlich ums Thema Gendern ging. Hey, da explodiert es ja emotional bei ganz, ganz vielen. Aber Norbert hatte da eine recht konstruktive Idee.
So zum Thema Gendern habe ich einen ganz einfachen Vorschlag, den wir auch im Freundeskreis und in der Familie praktizieren und der niemanden ausschließt. Wir verwenden ausschließlich die feminine Form. Weil wir festgestellt haben, in Lehrerinnen ist Lehrer drin, in Arbeiterinnen ist Arbeiter drin, aber umgekehrt nicht. Da schließt niemanden aus, man muss keinen Glottisschlag machen, man muss sich nicht verkaspern und ist auch maschinell lesbar.
Ja, ne? Kann ja, also ich denke mir immer, kann wirklich jeder machen, wie er möchte. So. Frank hört auch Radio 1, das finden wir sehr, sehr gut. Und der fasst die heutige Debatte mal folgendermaßen zusammen.
Also selbstverständlich gilt in Deutschland die Meinungsfreiheit nicht nur nach dem Gesetz, sondern praktisch, ich kann sagen, was ich will. Solange ich halt eben andere nicht beleidige oder zu Gewalt aufrufe und. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Dafür haben wir entsprechende Gesetze. Aber ansonsten diejenigen, die sagen, sie könnten nicht frei reden, merken doch selber, indem sie dieses veröffentlichen lassen und posten, dass sie halt eben frei reden können. Ich fühle mich frei in unserem Land. Ich möchte auch nirgendwo anders leben. Und diejenigen, die was anderes behaupten, oh Wunder, bleiben immer noch in unserem Land und posten fleißig weiter. Da fragt man sich, warum sie dann nicht in ein vermeintlich freieres Land ziehen.
Ja, ist mal gut. Na, so krass. Nee, aber heute kamen ja auch wirklich alle und viele zu Wort. Aber die Kabarettistin Theresa Reichel vom RBB-Kollektiv Comedy fasst es abschließend mal so zusammen. Also, können wir wirklich nicht mehr alles sagen?
Du darfst ja, aber dann musst du halt mit den Konsequenzen leben. Also, wenn du weiterhin das N-Wort sagen willst und das Z-Schnitzel sagen willst, dann mach das, aber dann halte ich dich für ein Arschloch. Dann die Konsequenz, mit der du leben musst.
So einfach ist es nämlich. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben.